Und Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir das heute Morgen so hören durften, dass dieser Hirte deinen Namen trägt, dass du gesagt hast, ich bin dieser Hirte, als den Gott sich vorstellt im Alten Testament, und alles, was Gott ist, das zeige ich an mir und das bin ich, hast du gesagt. Und so danken wir dir, dass du der gute Hirte bist, der sein Leben für uns gelassen hat, der Gekreuzigte, der uns erkauft hat durch seinen Tod. Danke, dass du der große Hirte bist, der auferstanden ist von den Toten und uns an seinem Leben teilhaben lässt. Und danke, dass du der Erzhirte bist, der oberste Hirte, der wiederkommen wird, um alles zu vollenden, auf den wir warten, den König der Ehren. Und so danken wir dir, Herr Jesus, dass du uns als dieser Hirte auch an diesem Tag geführt hast, versorgt hast. Du hast uns sehr, sehr viel Gutes getan und dafür danken wir dir. Danken dir für so manche grüne Aue, über die wir heute gewandert sind, und für manches stille Wasser oder ob es ein gutes Bier war oder was es immer auch war, Herr. Du hast uns heute beschenkt. Wir sagen von Herzen Danke dafür. Danke, dass du uns auch durch vielleicht das eine oder andere Unangenehme begleitet hast. Und dass wir heute Morgen hören durften, das muss uns keine Angst machen. Denn du bist bei uns. Das ist ein Geheimnis. Und wir danken dir, dass wir das auch im Leben vom David beobachten dürfen, was es bedeutet, mit deiner Gegenwart zu rechnen, in deinem Willen unterwegs zu sein und Jesus dir immer ähnlicher zu werden. Danke, dass wir an David sehen, was es bedeutet, von Gott geliebt und berufen worden zu sein. Dass wir an ihm sehen, was es bedeutet, unsere Identität in Gott zu finden, in dir. Wir danken dir, dass wir ermutigt werden, weil du so wie den David auch uns beim Namen rufst, uns auch selbst mit deinem Heiligen Geist uns hineinnimmst in deinen Willen. Und wir danken dir für das, was du uns durch den David lehrst. Für alles, was wir schon gesehen haben. Danke, dass wir heute Abend wissen, du bist hier. Du bist ein redender Gott. Wir sind stille vor dir und hören auf dein Reden. Es ist ein Vorrecht, Herr, dass wir wissen, Gott schweigt nicht. Du hast den ganzen Tag in vielerlei Weise geredet und möchtest heute Abend auch in einer besonderen Weise durch dein Wort wieder reden. Da möchten wir empfänglich für sein und dir Danke sagen, dass wir ja dich bitten dürfen, unsere Herzen zu füllen. Amen. Ja, wir sind schon einen kleinen Weg gegangen in dieser Geschichte mit David, haben in den ersten Einheiten das alles so speziell auch unter dem Thema der Identität angeschaut. David, wer bist du? Haben dazu Psalm 139 gesehen gestern Morgen und haben gesehen, dass unter anderem David sich nicht nur als Geliebter Gottes versteht, sondern als Meisterwerk Gottes. Ich bin wunderbar gemacht. Ganz viel schon entdeckt beim David. Identität. Wir haben gestern Abend im 1. Samuel 16 schon etwas mehr auch gesehen über die beiden Seiten seiner Identität und haben gesehen, das ist zunächst mal ein ganz normaler Mensch wie du und ich, auch mit Ecken und Kanten, auch mit schwierigen Teilen seiner Geschichte, auch mit einer offensichtlichen Schwäche oder Dinge, die Menschen an ihm gar nicht so als Stärke erkennen. Er bringt sich als Mensch mit. Das ist ja auch so bei uns als Christen. Wir sind und bleiben ja auch absolut Mensch. Wenn ich Christ geworden bin oder wenn ich als Christ lebe, dann bin ich ja und bleibe ich auch Mensch mit all dem, was dazugehört. Und dann haben wir die zweite Seite gesehen beim David, dass eben dann dieser göttliche Adel hineingesprochen wird in sein menschliches Leben. Auch das ist etwas, was wir für uns gehört haben. Das ist das Geheimnis, dass ich als Mensch mit all dem, was mich ausmacht, erlebe, dass Gott mich adelt, weil er mich sucht und findet, weil er mich liebt, weil er mich beruft, weil er mich will, weil er etwas mit mir vorhat. Und wenn ich das so ganz persönlich für mich hören und verstehen kann, das ist wahrscheinlich eines der größten Wunder, das ein Mensch erleben kann. Ich bin von Gott geadelt. Dieser Gott, der ist der, der mit mir Geschichte schreibt. Und das ist, haben wir gesehen, eine Heilsgeschichte mitten in Unheilsgeschichten, die wir als Menschen auch kennen. Jeder von uns bringt seine Unheilsgeschichte mit. Jeder von uns. Aber in diese Unheilsgeschichte schreibt Gott eben seine Heilsgeschichte, seine Heilungsgeschichte. Geschichte. Und das haben wir gestern gesehen, dass David eben geadelt ist und was für David viel mehr zählt als das, was sein Vater in ihm sieht und seine Brüder und andere Menschen, ist das, was Gott in ihm sieht. Und das macht ihn aus. Und wir haben dann gesehen, dass David seinen Brüdern bevorzugt wird, überraschenderweise nicht der, den man sich so menschlich gewählt hätte. Er ist der jüngste der Brüder und der, der eigentlich übersehen worden war, der wird von Gott nicht übersehen. Er wird gerufen, bestätigt. Und dann haben wir im 1. Samuel 16, Vers 13 gelesen, dass Samuel den David salbt mit Salböl und daraufhin der Geist des Herrn über David geriet von diesem Tag an und weiterhin. Und das ist sehr bemerkenswert. Salbung bedeutet, Gott beruft ihn für eine Aufgabe, dass der Geist auf ihn kommt, hängt übrigens ganz fest auch mit dieser Salbung zusammen. Es ist in der Heiligen Schrift immer, ist auch die Salbung, ist das Öl, das Salböl, das Öl ein Bild für den Heiligen Geist. Das heißt, eine Berufung, die Gott ausspricht, geht immer auch einher mit der Befähigung, die Gott gibt. Gott wird uns nie zu einer Aufgabe berufen, zu der er uns nicht auch befähigt. Und so sehen wir, dass David jetzt hier in seinen Weg startet, in seine messianische Berufung. Messianisch haben wir definiert. Messianisch heißt eigentlich gesalbt. Ein Leben als Gesalbter oder Gesalbte Gottes. Und das dürfen wir für uns hören. Wir sind dazu berufen, messianisch zu leben. Wie der David, gesalbt zu leben und aus dem Geist Gottes heraus zu leben. Messianisch heißt natürlich auch, es erinnert uns an den Messias, Jesus, der ultimative Gesalbte. Ja, und wir werden erkennen, dass wir an David ganz viel von Jesus wiedererkennen. Und das ist das Ziel eines christlichen Lebens. Christsein bedeutet, dem Christus immer ähnlicher zu werden. Jesus zum Verwechseln ähnlich zu werden in unserer Art zu leben. Und da ist Jesus das große Vorbild. Messianisch leben. So, das war eine kurze Wiederholung. Auch deshalb, nicht nur, weil wir immer wieder neue Gesichter unter uns haben, sondern auch, weil die Aufnahme gestern Abend leider nicht funktioniert hat und ihr so nochmal eine kleine Wiederholung hattet. Wir setzen fort in Kapitel 16 und jetzt werden wir sehen, dass nach dieser Berufung, die jetzt ausgesprochen worden war, die Geschichte sich fortsetzt und wir sehen, dass dieser berufene David bestätigt wird als dieser berufene und von Gott befähigte. Und das ist eine sehr interessante Geschichte und wir merken, jetzt nimmt die Story Fahrt auf. Die Story wird Fahrt aufnehmen und wir haben ja eine ganze Reihe von Kapiteln vor uns, die wird richtig Fahrt aufnehmen, keine Sorge, weil wenn wir da in jedem Text so lange bleiben, dann kommen wir gar nicht weiter. Aber das heißt, wir werden da richtig rasant noch mitgenommen werden. Aber zunächst einmal geht das Kapitel 16 gleich so weiter. Wir lesen mal. Der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Nachdem wir gerade von David gelesen haben, ist jetzt die Rede von dem noch bestehenden König, von Saul. Aber wir haben schon verstanden, Saul wurde verworfen aufgrund seines Ungehorsams. Gott merkte, er kann mit Saul nicht an sein Ziel kommen. Deshalb hat er sich in David gewählt. Und Saul kommt jetzt hier nochmal auch ins Bild als Gegenspieler Davids. Und interessant ist, David hat soeben den Geist Gottes empfangen. Und im gleichen Augenblick verliert Saul den Geist Gottes. Und es ist jetzt hier ganz spannend, als ob uns die Bibel die beiden bewusst gegenüberstellen möchte und uns sagen möchte, das sind die Gegensätze und das ist das Entweder-Oder, vor dem der Mensch steht. Entweder im Willen Gottes und mit dem Geist Gottes leben oder nicht im Willen und ohne den Geist Gottes leben. Das ist ein Entweder-Oder, entweder Saul oder David, entweder mit Geist oder ohne Geist. Der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Das macht dem einen oder anderen ein bisschen Not. Wie kann das sein, dass von Gott ein böser Geist ausgeht? Ich würde sagen, Gott hat es zugelassen. Gott lässt hier zu, dass der Saul von einem bösen Geist getrieben und umgetrieben wird, Und wir sehen auch hier, das Ganze ist auf einer geistlichen Ebene. Es ist nicht nur ein Powerplay zwischen zwei Männern. Das ist ein Kampf, ein Konflikt auf einer spirituellen Ebene, der hier läuft. Und der Saul wird ab jetzt plötzlich geplagt von einer Macht, über die er keine Kontrolle hat. Und das sehen seine Leute um ihn herum, das ängstigt sie. Und so geht die Geschichte weiter. Da sprachen die großen Sauls, also seine Generäle, seine Berater, siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Das finde ich jetzt, das würde alle Musiker unter uns, ist das ein ganz wichtiges Wort. Ist das nicht interessant? Da ist ein Politiker, der völlig umgetrieben wird von schlechten Kräften. Und das Therapeutikum ist Musik. Wir brauchen eine gute Musik. Und Bach gab es damals noch nicht. Hätte man Johann Sebastian schon einspielen können, dann hätte man den wahrscheinlich aufgelegt. Den Johann Sebastian Bach gab es noch nicht. Aber sie rufen nach einem begabten, zunächst mal nur Musiker, der aber offenbar diese geistliche Unruhe des Königs beruhigen sollte durch seine Musik. Und da sprach Saul zu seinen Leuten, seht euch um nach so einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Er lässt sich beraten, sagt, okay, wenn ihr glaubt, das hilft mir, nur zu. Und da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden, schön gestaltet und übrigens, unser Gott ist mit ihm. Kann nicht schaden. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Interessanterweise hat Saul offenbar seine Hausaufgaben gemacht. Er weiß auch noch etwas mehr über den David, als ihm gerade gesagt worden war. Er weiß nämlich, dass das ein Schafhirte ist. Und dann nahm Isai den Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. Und so kam David zu Saul und diente vor ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb. Und David wurde sein Waffenträger. Also so nah lässt man die meisten nicht an sich ran als König. Er hat den David sehr nah an sich gelassen. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass deinen Sohn David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. Das heißt nicht, dass er singt. Interessanterweise, er singt keine frommen Lieder. Er macht nur Musik. Eine von Gottes Geist durchdrungene Musik. Und so wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Das ist eine sehr bemerkenswerte Geschichte, weil sie beginnt damit, dass der Heilige Geist von Saul geht, ein böser Geist, der Unruhe auf ihn kommt, und es mündet damit, dass dieser böse Geist weicht von ihm, und das Lösungsmittel mittendrin war der David. Und ist das nicht spannend, wie Gott so auch, ich denke, mit einem Humor, einem Schmunzeln auf seinem Gesicht sagt, schaut mal, von der Geschichte vorher, Kapitel 16, wo der David ganz heimlich gesalbt worden war zum nächsten König, da sollte Saul gar nichts von wissen, das weiß Saul gar nicht. Aber Gott spannt die Fäden und holt jetzt diesen nächsten König David schon an den Königshof. Und jetzt wird er sogar berufen von Saul und soll dem Saul sehr nahe kommen. Und du findest jetzt und ab jetzt Saul und David sehr eng miteinander verbunden, als Gegenspieler eigentlich. Und wo liegt das Gegenspiel hier drin? Es ist der gute Geist gegen den bösen Geist. Und die Frage ist letztendlich, wer behält die Oberhand? Wo ist die Autorität? Wo ist die Kraft? Wo ist eine Realität, die sich durchsetzt? Und das sehen wir bei der guten Kraft Gottes, die bei David ist. Der Heilige Geist setzt sich durch gegen die gegen den bösen Geist beim Saul. Und du siehst hier schon, Saul ist der Schwache, der Geplagte, der die Kontrolle verliert über sich selbst. David ist der, der kontrolliert wird vom Geist Gottes zum Segen des Sauls, zum Frieden des Sauls. Und du siehst, Gott bestätigt David. Ja, David, bei dir wird sich mein Geist durchsetzen. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert und schön, weil wir wissen, der Geist, den wir haben, der ist stärker als der Geist, der in der Welt ist. Und alles das, was für uns ist und was Gott uns gegeben hat, ist weit stärker als das, was jemals gegen uns sein kann. In aller Stille setzt sich das einfach durch. Und was ich auch mag, ist, dass sich das durchsetzt ohne Worte. Ist ja eigentlich was, was ich als Wortwerker nicht so mögen dürfte. Ne? Ich als Mundwerker, ich lebe davon, dass ich reden darf. Meine Frau ist genau das Gegenteil. Die sagt, während du so viel redest, ich schweig lieber und ich setze so einfach still Fakten. Und sie sagt nicht, dass ich keine Fakten setze, aber sie sagt, ich möchte einfach meine Taten wirken lassen. Und sie liebt es einfach durch das, wie sie wirkt und wie sie arbeitet und wer sie ist, ihr Umfeld positiv zu überraschen. Das gelingt ihr immer wieder sehr gut. Auch in ihrer Arbeitsstelle, die sie jetzt hat in München. Es ist so schön zu beobachten. Aber das ist das Geheimnis, dass sich Gottes Geist in uns durchsetzt und bemerkbar macht für unser Umfeld zum Wohl eines vielleicht auch vom Bösen getriebenen Umfeldes. Ich glaube, wir tun unserer Welt gut. So soll das sein. Das ist die Berufung, die Gott dem David gibt und die er uns auch gibt. Und das Ganze im Rahmen der Musik. Das wäre, wenn wir Musiker wären unter uns, würde ich da noch mal viel weiter ausholen. Aber grundsätzlich wissen wir auch, Glaube ist ohne Musik nicht denkbar. Die Musik gehört dazu. Es ist ein Geschenk Gottes. Musik ist ein Wunder Gottes. Und sie wirkt wunderbar. Und es ist ein ganz großes Geheimnis eben auch, dass auch in der Bibel die Musik eine große Rolle spielt. Und hier eben auch ein Harfenspieler, ein Gitarrist, würde man heute vielleicht sagen. Er tut einfach gut. Ja, das ist die erste Bestätigung am Hof. David wird am Hof des Königs sozusagen bestätigt durch den Geist Gottes. Wir haben das Thema dieser Woche genannt, Riesen, Mut und Königswürde. David ist schon da, wo er sein soll, wo er hingehört. Er ist am Königshof. Er ist noch der heimliche nächste König. Das weiß der aktive König noch gar nicht. Aber er ist schon da, wo er hingehört, im Thronsaal des Königs. Er ist Waffenträger des Königs. So nah kommt kein anderer ran. Er geht aus und ein beim König. Er ist schon da, wo er hingehört. Ist fast eine prophetische Szene. David, da wirst du eines Tages selber herrschen. Und David, deine Königswürde funktioniert nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind berufen, würdevoll als Königskinder, als Könige zu herrschen in dieser Welt, als von Gott her eingesetzte Adelsleute. Und das können wir nur leben durch den Heiligen Geist. Warum heißt der Heilige Geist Heiliger Geist? Weil er uns heiligt. Er heiligt uns, er adelt uns, unseren Charakter. Also, Königswürde bedeutet, ich werde auch in meinem Charakter dem gerecht, wozu ich berufen worden bin, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann nimmt die Geschichte aber so etwas mehr Fahrt auf. Wir wechseln jetzt mal von diesem etwas, nicht romantischen, aber etwas beschaulichen Palast aufs Schlachtfeld. Denn interessanterweise melden sich jetzt im nächsten Kapitel die Feinde wieder. Auf die kann man sich verlassen. Auf die Philister, ihr Lieben, konnte man sich immer verlassen. In der Zeit gehörten sie einfach zu der Welt dazu. Sie waren da und sie waren gerade noch besiegt worden vom Jonathan und schon wieder tauchen sie auf. Ach, ich glaube, wir kennen alle solche Philister. Es gibt gewisse Feinde, auf die können wir uns verlassen. Auf die können wir uns verlassen, die werden kommen. Und hier die Philister tauchen auf. Ja, und sie sammeln ihr Heer wieder mal gegen Israel. Es muss doch endlich mal möglich sein, hier zu gewinnen. Ja. Und sie ahnen vielleicht gerade, dass Saul geschwächt ist und sie sehen ihre Stunde gekommen und sie ziehen auf ins Feld und sie lagern sich da in einem Tal, das heißt auf zwei Bergen, zwischen ihnen das Tal. Und sie stehen sich da gegenüber und machen ihr Kriegsgeschrei und ihre Kriegsgesänge und versuchen einander Angst zu machen. Aber keiner traut sich wirklich da hineinzusteigen, bis einer von beiden Seiten, von der einen Seite kommt, nämlich der Goliath. Und der tritt jetzt aus der Schlachtreihe der Philister heraus und ruft laut nach einem Zweikampfgegner. Das ist damals üblich, das ist in vielen Kriegskulturen üblich, dass ein Krieg geführt wurde, stellvertretend geführt wurde über zwei besonders mutige und starke Kämpfer. Und so kommt jetzt der Goliath heraus, dieser Riese aus Gad, ein offenbar sehr hochgewachsener Mann, bis zu 3 Metern könnte es sein, diese Angaben, dass er eigentlich extrem groß, stark gewachsen war. Das war so einer, den man immer gern nach vorne vorschickte, weil gegen den traute sich niemand. Und der kommt jetzt und fordert, er wird erstmal beschrieben. Er wird erstmal beschrieben, ja, mit seiner sehr ehrfurcht einflößenden Größe, mit seiner Ausrüstung. Also diesem Mann wollte ich nicht begegnen. Das ist klar. Wenn du das liest, wie er beschrieben wird, Kapitel 17, die ersten Verse, sagst du, bleib mir vom Leib. Den will ich nicht begegnen. Er kommt jetzt, stellt sich nach außen und ruft, ihr seid hier gegen uns ausgezogen, gebt mir jemanden, gegen den ich kämpfen kann. Und wer von uns beiden siegt, dessen Volk soll Sieger sein und das andere wird sich dem Volk unterordnen. Ja, und er höhnt das Volk Gottes, er höhnt Israel und fordert sie heraus. Und das Spannende ist jetzt, wie reagiert ein Saul? Es wird dann sofort gesagt, Vers 11, als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich sehr und fürchteten sich sehr. Also Saul als König des Volkes sollte eigentlich vorweggehen, um ihr Gottvertrauen zu stärken, um zu sagen, was erlaubt der sich eigentlich? Der legt sich nicht ungestraft mit unserem Gott an. Der weiß wohl nicht, mit wem er sich anlegt. Ein König war dazu berufen, voranzugehen und seinen Leuten Mut zu machen. Und wenn keiner sonst sich traut, als König sich hinzustellen, zu sagen, ich kämpfe gegen dich. Aber nein. Wodurch zeichnet sich Saul aus? Im Vorher war es seine Angst, von einem bösen Geist getriebene Angst. Oder da ist auch ein geängsteter Geist, genau. Und hier jetzt auch wieder Angst. Angst vor diesem Goliath, vor diesem Riesen. Ja, und das wird so eingeleitend gesagt. Das ist die Szene. Schlachtfeld. Dann wird die Szene erweitert und dann so ein bisschen erstmal gewechselt. Und dann wird gesagt, und dann gibt es ja noch diese Familie vom Isai, Bethlehem. Und der Isai selbst war zu alt zu kämpfen, also hatte er seine 3 ältesten Söhne geschickt, die werden genannt. Der jüngste war der David, der hat noch lange nichts auf dem Schlachtfeld zu suchen, der blieb bei den Schafen. Die 3 großen Brüder durften gehen und kämpfen. Die waren gegangen, die standen dort in den Schlachtreihen Sauls und hatten mit Saul gemeinsam Angst. Und dann wird erzählt, wie der Papa Isai sagt, du Junge, David, heute darfst du mal ein bisschen Pause machen von den Schafen. Ich habe einen Sonderauftrag für dich. Du gehst mit der Jausen zu deinen Brüdern und bringst ihnen mal ihr Brot. Versorgst sie und holst mal Nachricht, ob es ihnen gut geht. Ich schicke dich einfach mal. Und so geht er mit, wird dann gesagt, was er geben muss, was er mitnehmen muss. Ja, sein Lunchpaket sozusagen nimmt er auf den Weg, geht dorthin ins Lager und wird jetzt Zeuge von dem, was da passiert. Er hört, wie der Goliath auftritt und sein Volk herausfordert. Und jetzt kommt David, der vom Geist Getriebene, vom Heiligen Geist Geführte. Und er kommt jetzt und er handelt so, wie man es eigentlich vom Saul hätte erwarten müssen. Er wird seiner Königswürde gerecht. Der kann gar nicht an sich halten, der Junge. Der sagt, was ist denn hier los?
Sag mal, spinnt ihr alle? Was ist denn da los? Wer lässt denn den so reden? Was traut der sich eigentlich, so über meinen Gott zu reden? Also so spricht keiner ungestraft über meinen Gott. Weiß der eigentlich, mit wem er sich anlegt? Und das gibt ein bisschen Unruhe im Lager, weil das ist natürlich nicht ganz sympathisch für all die gestandenen Soldaten, die da stehen und alle zittern. Und da kommt so ein junger Bur daher und sagt, was ist denn hier los? Er erfährt dann noch, dass Saul einen Preis ausgeschrieben hat für den, der sich traut. Der Saul hat nämlich gesagt, wer sich jetzt traut, den Goliath herauszufordern und gegen ihn zu kämpfen, der kriegt erstens mal Schuldenerlass für seine ganze Familie, sein Leben lang, wenn er überlebt. Und er kriegt meine Frau, meine Tochter zur Frau. Jetzt schreibt der König Saul seine Tochter zur Frau aus sozusagen und sagt, ihr braucht nur gegen Goliath kämpfen. Und es hat keiner das Angebot angenommen. Ich weiß nicht, ob das gegen die Tochter spricht, das weiß ich nicht. Aber ich nehme mal an, dass das eine wunderschöne Tochter gewesen sein muss. Wahrscheinlich hätten sehr viele das gern gewollt. Aber die Angst war zu groß. Die Angst war größer als die Möglichkeit, Schwiegersohn des Königs zu werden. Eine Riesenangst. Das hört der David auch, fragt nochmal nach, was genau kriegt der den besiegt? Und dann sagt er so, Leute, so geht's, ich mach das. Das erreicht den König. David wird zum König gebracht und er sagt ihm sofort hier, also König, ihr braucht alle keine Angst zu haben. Ich bin der da, ich mach das, ich kämpf gegen den. Das ist der Lunchpaketbringer, ja? Der kleine Junge, der kleine Bruder, der kommt daher und sagt, ich erledige das. Das geht doch wohl nicht, das lasse ich nicht zu. Und dann sagt der König, ich habe keinen anderen, also geh, passt. Aber so geht's nicht, du musst meine Ausrüstung tragen. Also versucht der David in dieser Rüstung zu gehen, die der Saul ihm jetzt da sozusagen anbietet, merkt aber, das ist überhaupt nicht mein Ding, ja, und sagt, ich gehe einfach so, wie ich immer gegangen bin. Saul, ich will dir was sagen, lieber König. Das ist nicht der erste Feind, dem ich begegne. Lieber König, ich möchte, dass du weißt, ich bin zwar Schafhirte, aber das war genauso gefährlich. Ich habe meine Schafe bewahrt und da kam regelmäßig der Löwe oder der Bär. Und sie kamen und haben meine Schafe geraubt und ich habe das auch da nicht zugelassen. Und ich bin den wilden Tieren hinterher, habe sie geschlagen und wenn sie sich gewehrt haben, habe ich sie mit der losen Hand getötet. Ich habe gegen den Bären gekämpft und gegen den Löwen in der Kraft meines Gottes. Und glaub mir, derselbe Gott, der mich damals von diesen wilden Tieren befreit hat, wird mir auch heute helfen gegen diesen Riesen. Lass mich einfach mich selbst sein, mit meiner Schleuder, so wie ich als Hirte immer unterwegs war. Und so geht er jetzt mit seiner Steinschleuder hinaus ins Feld und begegnet dem Goliath und sagt, da bin ich. Ich weiß nicht, wie das aussah, so, da bin ich. Oder ja. Auf jeden Fall sehen wir, dass Goliath den kleinen Zwerg vor sich sieht und anfängt zu lachen. Was machst denn du da? Hast dich verlaufen? Ja, wie kommst denn du daher, als so ein Hund gekrochen? Also, er nimmt ihn gar nicht ernst. Goliath sieht in David keinen Gegner. Und das Schöne ist jetzt, dass David sein Geheimnis verrät. Er sagt, lieber Goliath, ich bin auch nicht dein Gegner. Das ist dein Problem. Ich bin nicht dein Gegner. Dein Gegner ist der Gott, mit dem du dich angelegt hast. Das war dein Problem. Ich komme mit Steinschleuder, wer bin ich schon? Ich habe nichts zu bringen, außer meinen großen Gott. Aber dieser große Gott ist dein großes Problem, lieber Goliath. Und so geht der David daher und seine Waffe ist nicht seine Schleuder. Seine Waffe ist sein Gottvertrauen. Und er sagt, Gott, ich setze alles, was mir begegnet, ins Verhältnis zu dir. Und das ist ein Beweis seiner Königswürde und seines Riesenmutes. Er setzt alles, was ihm begegnet, ins Verhältnis zu seinem Gott. Und die Riesen können heißen Bären, Löwen oder Goliath. Das Geheimnis wird immer dasselbe sein. Setze die Riesen, die uns begegnen, ins Verhältnis zu deinem Gott. Das ist der Gott, zu dem er sich im Psalm 23 bekannt hat. Auch wenn ich gehe durchs Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Unglück. Denn der Tod ist nur ein Schatten. Ich bin ja bei dem, ich habe ja den auferstandenen Herrn auf meiner Seite, der den Tod überwunden hat. Ich habe den Sieger auf meiner Seite. Auch wenn mir eventuell ein bisschen Angst und Bange werden könnte im Blick auf diesen Riesen, im Blick auf meinen Gott, wächst mein Vertrauen. Und so geht er, und die Geschichte ist relativ, er macht ganz kurz einen Prozess, da wird gar nicht groß was gesagt. Er nimmt einfach seine, während er rausläuft, nimmt er sich aus seiner Tasche einen Stein, es geht so flott offenbar, wirft mit seiner Schleuder und trifft den Riesen genau hier oben. Der Stein geht ganz tief rein, und beim ersten Schlag schon fällt der Riese tot um. Da gibt es ein schönes Kinderlied, das haben wir mit unseren Kindern so gern gesungen. Nur mit einer Schlinge, David war nicht bang. Dieser Hirtenjunge betete und sang. Klein war er, verachtet, doch er glaubte Gott. Er nahm sich schnell 5 Steine und hört nicht auf den Spott. Ein kleiner Stein in die Schleuder kam, der Stein ging rum und rum. Ein kleiner Stein in die Schleuder kam, der Stein ging rum und rum. Und rum und rum und rum und rum und rum und rum und rum. Ein kleiner Stein pfiff durch die Luft. Und der Riese fiel tot um. Bumm. Ah, unsere Kids haben es geliebt. Und möge es nicht nur ein schönes Kinderlied sein, sondern das ist Glaube, ihr Lieben. Mit was für Waffen immer wir auch kommen können, was wir haben, soll man bringen. Und wenn es der Steinschleuder ist. Aber unsere eigentliche Waffe ist nicht, was wir bringen. Unsere eigentliche Waffe ist der Gott, auf dessen Seite wir stehen. Und von daher lernen wir hier etwas über wahre Königswürde. Der noch amtierende König Saul war dazu nicht fähig. David erweist sich als der wirkliche nächste König. Er handelt so, wie ein König zu handeln hat. Er handelt im Gottvertrauen. Er setzt alles, was ihm begegnet, ins Verhältnis zu Gott. Und das dürfen wir mitnehmen, heute Abend auch, für uns ganz persönlich. Ich weiß nicht, wie deine Riesen heißen. Ich weiß nur, es gibt eine Menge davon. Ich weiß nicht, wie unsere Feinde heißen. Deine Philister oder auch deine Goliaths, deine Sauls. Ich weiß nicht, wie sie dir begegnen und wie du sie erlebst, aber ich weiß, dass wir uns auf sie verlassen können. Sie sind da und sie werden kommen. Das sind Kräfte, die uns in unserer Berufung, von Gott gegebenen Berufung abhalten wollen. Das sind immer wieder auch solche Gegenkräfte. Wir werden uns morgen etwas näher hineindenken auch, was das bedeutet auch für uns. Aber was immer uns begegnet, sollen wir, und das lernen wir vom David, ins Verhältnis setzen zu unserem Gott. Nicht ich bin der Kämpfende, er ist der Kämpfende. Und das, was er da auch zitiert, der David, das ist unheimlich bewegend, denn er hat da, als er dem Goliath begegnet, da sagte etwas, das möchte ich auch noch zitieren, das ist in Kapitel 17, 46, da sagt David dem Goliath, heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres, der Philister, heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft oder Steinschleuder, denn der Krieg ist des Herrn. Und er wird euch in unsere Hände geben. Ein mächtiges Wort. Der Krieg ist des Herrn. Du hast dich nicht mit uns angelegt, Goliath. Dein Problem war, du hast dich mit dem falschen Gott angelegt. So. Aber das Schöne an dem oder das Mächtige an dem ist, dass David da zwischen zwei großen Männern des Alten Testamentes steht, mit denen wir etwas sehr Ähnliches verbinden. Eine sehr ähnliche Geschichte kennen wir schon vor ihm und das war Mose. Das wird dann besungen in dem Lied der Miriam in 2. Mose 15, die Schwester des Mose. Und du siehst da auch, dass durch einen Mose Gott dem Pharao gesagt hat, Pharao, du legst dich nicht mit diesem kleinen Volk der Juden an. Du legst dich mit ihrem Gott an. Das ist dein Problem. Ein großer Mose auf der einen Seite Und später dann nach David haben wir eine ganz ähnliche Geschichte mit einem großen Elia. Dem großen Propheten Elia auf dem Berg Karmel, der genauso da steht und sagt, es kann nicht sein, dass wir hier Gott so lächerlich machen. Heute an diesem Tag wird Gott sich selbst beweisen. Das ist dieser Gottesbeweis auf dem Berg Karmel. Zwei große Männer Gottes, Mose und Elia. Übrigens die beiden, die später auf dem Berg der Verklärung bei Jesus sein werden. Die großen Glaubensmänner und Anführer im Alten Testament. Und mittendrin dieser immer noch etwas bescheidene, aber nicht minder gottesfürchtige und glaubensstarke David. Er ist ein Glaubensgigant, dieser kleine David. Und das möchten wir mitnehmen in unsere Woche, in unsere Nacht, dass wir den Mut haben dürfen, unseren Riesen so zu begegnen: Herr, es ist dein Kampf und du übernimmst Verantwortung. Du bist mein Hirte, du wirst mich schützen, du bist für mich, nicht gegen mich. Ich vertraue dir, ich lasse dich einfach Gott sein. Und wir werden sehen, dass Riesen die Eigenart haben zu schrumpfen, wenn man sie ins Verhältnis zu Gott setzt. Kann man nicht ändern, ist so. Riesen haben die Eigenart zu schrumpfen, wenn man sie ins richtige Verhältnis setzt. Amen. Herr Jesus, wir danken dir noch einmal auch heute Abend, dass du derjenige bist, mit dem uns Gott gezeigt hat, wie groß er wirklich ist und wie gut er ist. Alle Güte und Größe Gottes erkennen wir in dir, Herr Jesus Christus. Und dass wir von dir nicht groß genug denken können, das wissen wir spätestens, seitdem du von den Toten auferstanden bist und den Tod und Teufel ein für alle Mal überwunden hast. Und seitdem ist der Tod ein Schatten für jeden, der zu dir gehört, und auch der Teufel kann uns nicht beißen, er kann nur bellen. Und wir danken dir, dass wir das wissen, Herr Jesus Christus, weil du so ungemein mächtig bist, der lebendige, auferstandene Herr. Und wir danken dir, dass wir heute Abend im Leben von David gesehen haben, was das für einen Unterschied macht in unserem Leben, wenn wir in diesem Vertrauen, in diesem Bewusstsein unterwegs sein können. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Der Geist, der dich auch befähigt hat zu leben, wie du gelebt hast. Und dass wir aus demselben Geist auch befähigt werden, dir ähnlicher zu werden. In deiner messianischen Art zu leben in einer Welt, in der auch so viel Böses gegen uns ist, so viele Kräfte spielen, die dich verhindern wollen und dein gutes Werk in dieser Welt, auch in unserem Leben. Aber danke, dass wir diese Kräfte nicht fürchten müssen, sondern ihnen in deiner Kraft und in deinem Namen begegnen dürfen. Herr Jesus, danke, dass du jeden von uns persönlich kennst und weißt, wie unsere Riesen heißen. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns in den Augenblicken, wo die Angst uns übermannen möchte, erinnerst an David. Erinnerst an dieses Geheimnis, dass es nicht um uns geht, sondern darum, dich Gott sein zu lassen für uns. Die Dinge ins Verhältnis zu setzen mit dir. Das nehmen wir mit, Herr Jesus, und danken dir für dein Reden heute Abend. Und wenn wir in die Nacht gehen und den Abend vielleicht auch noch genießen, danken wir dir, dass wir das mit dir tun dürfen, dass du bei uns bist und bleibst, mit uns durch die Nacht gehst und auch in den neuen Tag morgen. Wir danken dir, Herr Jesus. Amen.